Brot und Wiss, der Finanztalk, der reinen Wein einschenkt.
Liebe Podcast-Gäste, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich wieder mal aus Köln. Mein heutiger Gast ist niemand anderes als Rolf Krekeler, Leiter Research bei der Attrax, einer Tochter der Union Investment und damit einer der mächtigsten und wichtigsten Menschen in unserer Fondsbranche. Er und sein Team bestimmen, wer im Bereich der Genobanken vertrieben wird. Lieber Rolf, liebe Grüße nach Luxemburg. Hallo und willkommen.
Ja, hallo, lieber Olli. Grüße aus Luxemburg.
Liebe Podcast-Zuhörer, neben den Themen Wein und Persönliches kann ich euch versprechen, wir werden sehr viel Spannendes über Rolf erfahren und ganz sicher einiges, was viele bis heute definitiv nicht wussten. Na dann, nun zu meinem heutigen Gast. Rolf, hol den Wein. Es geht um dich. Wir müssen reden. Was für einen Wein hast du uns denn mitgebracht?
Ja, Überraschung. Ich bin ja kein großer Weinkenner, aber ich trinke gerne Wein. Aber wenn Wein, dann tatsächlich eher lieblich.
Okay.
Daher habe ich heute eine Spätlese mitgebracht aus dem Jahr der Finanzkrise. Den Gracher Dompropst Riesling Spätlese. Das ist eine Spätlese hier aus dem Trierer Raum. Von der Mosel und schmeckt extrem lecker.
Na, das finde ich tatsächlich spannend, weil das hatten wir noch gar nicht. Ich war letztes Jahr mit drei Kumpels an der Mosel-Saar und haben wir ganz viel von den Sachen verköstigt, bei Zilliken gewesen, ja, genau. Bei Van Volksem gewesen. Oh Gott, das hat richtig Spaß gemacht. Aber da muss man auch der Typ für sein. Wir hatten einen dabei, der sagte zum Schluss, ich kann das süße Zeug nicht mehr. Richtig Spaß gemacht. Mhm. Ja, danke dafür. Rolf, ich beginne diesen Podcast immer mit einer kurzen Zusammenfassung und versuche hier einige Punkte schon auch vorzustellen, über die wir später im Verlauf dann auch sprechen werden. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich dich kurz bitten, deinen Arbeitgeber, die Attrax, und eure Funktion, deine Funktion innerhalb des Verbundes kurz vorzustellen. Ich habe es eben in der Anmoderation bereits gesagt, wir widmen uns heute neben dem Themenblock Rolf Krekeler vor allen Dingen auch den Themenkomplex der Geno- und Volksbanken. Mhm. Ich bin mir sicher, dass nicht alle unsere Zuhörer damit vertraut sind. Klar, die Fondsbranche, die findet das total spannend, aber es gibt eben auch andere Private Banking Einheiten und so weiter, die mit dem Themenkomplex Volksbanken gar nicht oder Genossenschaftsbanken gar nicht so im täglichen Leben zu tun haben. Deswegen ist es sehr spannend, das von dir mal ganz kurz gespiegelt zu bekommen. Was macht ihr und wie seid ihr da verankert?
Mhm. Gerne. Also ich hole ein bisschen aus. Die Attrax ist im Jahr 2000 bereits gegründet worden. Dort war die Attrax allerdings eine sogenannte IFA-Plattform, also mit Kundendepots und die auch entsprechend verwaltet wurden. Mhm. Das war eine Firma, die gehörte der DZ-Bank und der DZI hier in Luxemburg. Mhm. Und wir haben im Jahr 2002, ich komme ja ursprünglich auch von der DZ-Bank, das Drittfondsgeschäft eben auch auf den Sales-Tisch gehoben. Und dieses Geschäftsmodell, Drittfonds zu vertreiben, neben den Union-Produkten in den Volks- und Raiffeisenbanken, hat man dann gesagt, Mensch, wir haben doch eine Plattform, da macht es doch Sinn, diese Produkte dort entsprechend zu verwahren und auch das Geschäft entsprechend abzuwickeln. Das heißt, wir haben ein neues Geschäftsmodell im Jahr 2003 hier in Luxemburg praktisch bei der Attrax implementiert, was dann auch zur Folge hatte, dass wir im Jahr 2005 uns dann auch von allen IFAs und allen Kundendepots verabschiedet haben, weil wir praktisch die Fondsbestände der Genobanken auf die Plattform migriert haben und eben auch dafür gesorgt haben, dass die Direktverträge mit Fidelity, Templeton und wie sie alle hießen, JP Morgan, dann auch entsprechend gecancelt werden konnten, um dann eben hier die Geschäfte über die Attrax abzuwickeln. Zeitpunkt hatte die Attrax etwa 800 Millionen under custody, nannte man das. Heute sind wir über 80 Milliarden schwer, Also haben wir irgendwas richtig gemacht. Man muss dazu sagen, dass wir natürlich auch neben dem klassischen Genogeschäft, also Vertrieb, Drittfonds bei Genobanken, auch uns zwei weitere Standbeine ins Leben gerufen haben. Als da wären auf der einen Seite das Insti-Geschäft. Wir sind also auch für Drittbanken und Versicherungen unterwegs. Da bilden wir aber das klassische Plattformgeschäft ab. Also wir besorgen, verwahren, verprovisionieren. Und das machen wir dann eben für Versicherungen und Drittbanken. Das ist das zweite Standbein. Das dritte Standbein, das ist auch sehr, sehr wichtig geworden für uns, das ist das gesamte Fund-of-Fund-Geschäft der Union. Das heißt, alle Drittfonds, die die Kollegen bei der Union in die Dachfonds kaufen, werden über uns abgewickelt und auch hier verwahrt. Und diese Bestände, kann man grob sagen, die dritteln sich auch tatsächlich. Also ein Drittel Genobanken, ein Drittel Insti-Geschäft und ein Drittel Union. Und wenn man das dann nochmal tiefer beleuchtet, dann muss man ganz klar sagen, dass auch sowohl beim Insti-Geschäft als auch bei der Union es sich natürlich trotz allem auch um Retail-Gelder handelt. Weil die Dachfonds der Union werden im Retail-Business vertrieben und auch die Drittbanken, die wir hier angebunden haben, aus Österreich zum Beispiel, die machen auch Retail-Business. Ja? Und so muss man sagen, also das Retail-Geschäft ist eigentlich für uns das Allerwichtigste.
Ich schiebe das jetzt ganz kurz zwischen, weil es einfach gut dazu passt. Ich meine, 80 Milliarden, irgendwas richtig gemacht, ist eine Riesenerfolgsstory, die ihr da gebaut habt. Und vielleicht noch einen Schritt zurück, weil das ja auf deine Funktion dann geht. Für die Union hast du ja, oder für die Dachfonds der Union hast du ja keine klassische Funktion. Nein. Aber du hast vor allen Dingen für dieses Drittel der Volksbanken, und ich sagte ja eben, ich habe das also mit dem Schmunzeln gesagt, aber da ist tatsächlich viel, viel Wahres dran, habt ihr ja eine ganz entscheidende Stelle, dieses Drittel der Volksbanken, was ist denn deine Funktion bei der Atrax?
Genau, also A, muss ich kurz was berichtigen. Mhm. Ich bin nicht Leiter Research, sondern wir sind eine Gruppe von drei Mitarbeitern, die in einer anderen Gruppe praktisch angesiedelt sind. Ja. Das ist diese Gruppe VMR, also da gehört noch das Controlling mit dazu und das Marketing, weil mit drei Leuten kannst du keine Gruppe machen. Das heißt, auch wir drei sind alle gleichberechtigt und haben eben einen Gruppenleiter, dem wir dann entsprechend berichten. Ne? Mhm. Das nochmal zur Klarstellung. Ja, was wir tun, am Ende des Tages ist es natürlich alles immer auch eine rechtliche Frage oder eine Sicherheit für die Genobanken, wenn sie auf das Best-Select-Universum zugreifen, weil sie eben wissen, dass wir hier ein entsprechendes Know-how vorhalten, einen Selektionsprozess haben, der sich seit vielen Jahren etabliert hat und wir eben auch, was die Zahlen belegen, wohl keinen schlechten Job machen. Das heißt, die Produkte oder ich würde sagen, die Fondsmanager, die wir auswählen, die zeigen, dass sie in der Regel besser sind als ihre Benchmark. Und das ist dann eigentlich die Erfolgsstory, wenn dann der Berater vor Ort dann auch dem Kunden diese Produkte andienen kann.
Schlecht recherchiert. Ich dachte wahrscheinlich, du bist der Leiter, weil du einfach von Anfang an dabei bist. Und ich kenne dich auch so lange. All die Stationen, die du gerade besprochen hast.
Gibt es eine wunderschöne Geschichte. Ja. Der El Morsi, ich glaube, es war der Mamdu, ich weiß nicht mehr genau. Wir waren auf dem Fondskongress und dann habe ich ihm meinen Chef vorgestellt. Ne? Sag ich, das ist übrigens hier mein Chef. Und er sagt, wie, du hast den Chef? Ich sage, ja, selbstverständlich.
Ja. Bevor wir gleich wieder zum Dienstlichen kommen, Rolf, ich stelle jetzt erstmal dich vor, damit du das nicht selber machen musst. Du bekommst natürlich die Möglichkeit, alles zu berichtigen oder zu sagen, da fehlt was. Du bist verheiratet mit Michaela, bist Vater von zwei Töchtern und bist 1965 in Dortmund geboren. Seit weit über 30 Jahren arbeitest du jetzt für unterschiedliche Unternehmen im Bereich des genossenschaftlichen Universums. Du hast dich schon ganz früh mit dem Thema Internet befasst und vor allem damit, wie man eigene Homepages baut. Ich meine, das ist heute ganz einfach, aber als du damit begonnen hast, war das eine andere Geschichte. Heute betreibst du einige, die dein Leben und deine Hobbys sehr gut wiedergeben. Und jetzt wird es gleich mal spannend. In deinem Bildarchiv habe ich Folgendes gefunden. In deiner Jugend, ich würde tippen, es waren die 80er. Es ist schwer zu sagen, aber du hattest eine Tendenz zum Rocker oder Punker. Dann, das ging nahtlos in einen italienischen Gigolo über. Das dürfte so in den 90er gewesen sein. Du warst definitiv bei der Bundeswehr. Es könnte aber auch sein, dass das nur ein anderes Kostüm gewesen ist, weil du ein wirklich lebender und liebender Karnevalist bist. Du sammelst Autogrammkarten, anfangs von den Uferstars, später hast du dieses Hobby auch ausgeweitet. Pavarotti und speziell Tenöre haben es dir angetan. Elvis Presley hat in dir einen absolut verrückten Mega-Fan und echte Liebe verbindet dich mit dem BVB. Ich kann jetzt schon versprechen, wir werden über alle Punkte noch reden. Fehlt was, Rolf?
Eine Sache fehlt.
Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das sollte man auch wissen?
Ach du, man könnte noch so viel aufzählen, aber eine Sache ist mir schon wichtig, weil es auch ein sehr intensives Hobby ist und sehr viel Zeit beansprucht und ich dann auch später, wenn ich mal Rentner bin, auch weiter betreiben kann. Das ist die Ahnenforschung, das ist die Genealogie. Das heißt, ich beschäftige mich mit meinen Vorfahren, mit meinem Namen und das ist eine extrem interessante Geschichte, weil da habe ich auch sehr früh mit angefangen, so mit 16, da haben wir dann noch mit der Schreibmaschine Briefe geschrieben, ne, und an die Kirchen geschickt und so weiter und so fort. Und heute, ja, wie du sagst, ne, geht das alles übers Internet. Ja, und aber das ist eine spannende Geschichte. Also das einfach nur zur Ergänzung.
Wie viel Zeit verbringst du da für die Ahnenforschung?
Also das ist tatsächlich sporadisch. Also erstmal in der Regel habe ich überhaupt keine Zeit. Ich habe, wenn ich mich dann damit beschäftige, dann sind das immer so 2-3 Tage intensivstes Arbeiten. Tatsächlich. Und dann musst du wieder eine Pause machen, weil sonst verlierst du dich. Ja. Ich brauche viel Ablenkung. Deswegen habe ich auch so viele Hobbys. Einfach, um dann immer wieder runterzukommen und ja, dann auch den Kopf frei zu haben für den Job, den wir hier haben.
Rolf, viele meiner Gäste, die ich jetzt hier in dem Podcast hatte, sind tatsächlich länger als 30 Jahre bei ihrem Arbeitgeber. Ist mir vorher gar nie so aufgefallen, weil ja unsere Industrie, die ist so schnelllebig und gerade auf der Sales-Seite bin ich in all den Jahren, ich bin jetzt auf der 4. Stelle, ich war überall 7 Jahre, da sagen die meisten schon, das ist schon lang. Es gibt auch ein paar andere Beispiele wie den Christoph Bergweiler oder den Dan Sauer, die eine ähnliche Treue wie du leben. Woher kommt diese Treue bei dir? Weil ich bin mir sicher, ja, dass es ganz bestimmt, gerade von KAG-Seite, von Vertriebsseite, doch immer wieder Angebote für dich gegeben haben muss, weil man ja mit deinem Netzwerk der Volksbanken, das ist ja genau das, was ich als Leiter einer KAG eigentlich für mich gewinnen wollte. Also woran liegt es, dass du da so sitzen geblieben bist und das so machst, wie du es machst?
Muss man auch kurz erklären, das Ganze ist ja nicht irgendwie so mir in den Schoß gefallen und das war auch nicht immer so, Olli. Ich habe meine Ausbildung ja gemacht in Hannover bei der Norddeutschen Genossenschaftsbank, also heute auch DZ Bank, bin ja eigentlich ein geborenes Investmentbanking-Kind, wenn man so will. Also ich habe viel mit an der Börse gearbeitet, ich habe Optionsscheine gehandelt, habe dann die deutsche Terminbörse mit auf den Weg gebracht und habe dann aber gemerkt irgendwann, du kommst in Hannover nicht weiter. Ja, du musst, wenn du Karriere machen willst, musst du an die großen Finanzplätze gehen. Und da bot sich natürlich an, innerhalb des eigenen Hauses zu wechseln. Das heißt, ich bin dann eben gewechselt zur DZ nach Frankfurt. Und da geht man ja nicht einfach so hin, da muss man gucken, wo sind denn Vakanzen? Und da war eine Vakanz als Fondsanalyst. Und das war zu einer Zeit, wie gesagt, das war 97. Da habe ich gesagt, mein Gott, Fonds, das ist ein langweiliges Ding. Gerade wenn man so, ne, mit Optionen gehandelt hat, dann ist das so zäh, was so Optionen, mein Gott, Investmentfonds. Aber egal, ich will nach Frankfurt, ich mache den Job und bringe einfach meine Markterfahrung mit ein und das sollte mir dann helfen. So bin ich nach Frankfurt gewechselt und habe dann seinerzeit meinem Chef noch die Hand geben müssen, per Handschlag versprechen, dass ich diesen Job mindestens 2 Jahre mache. Und weil das war halt eine wilde Zeit. Das war kurz vor Beginn des neuen Marktes. Und es war tatsächlich so, ich habe, glaube ich, einen Monat oder sowas den Job gehabt und dann riefen schon die ersten Headhunter an. Und da habe ich mich dann immer auf diesen Handschlag zurückerinnert und habe gesagt, nee, das machst du nicht, das machst du nicht. Und ja, und dann verselbstständigte sich das Geschäft mit dem neuen Markt. Und weil, weißt du, du kennst die Zeit ja auch noch, die KVG hatten früher 2, maximal 3 Produkte. Ja, ein Aktienrentenfonds, irgendwann kamen dann die Geldmarktfonds dazu und mit dem neuen Markt, da explodierte das ganze Geschäft. Und da warst du natürlich dann gefragt und da konntest du dann tatsächlich unheimlich viel tun. Und da habe ich dann auch wirklich diese Freude an diesem Geschäft eigentlich entwickelt. Ne? Und wenn man dann die Möglichkeit hat, dann wie gesagt auch nach Luxemburg zu wechseln, weil das kam halt daher, dass wir das Fondsgeschäft verkauft haben, eben an die Attrax. Und da war eben dann auch, das ist dieser sogenannte Scheideweg. Dann bleibe ich jetzt in Frankfurt, mache wieder Investmentbanking oder gehe ich nach Luxemburg und mache weiter Fondsanalyse. Und ich habe mich für Letzteres entschieden und es war gut so. Und warum bin ich immer noch hier? Ich glaube, es hängt tatsächlich mit der Struktur des Unternehmens zusammen. Wir haben ja viel mitgemacht. Wir sind ja heute eine 100%ige Tochter der Union und die Union hat dafür mit Sorge getragen, dass die Attrax auf einem sauberen Fundament steht. Und trotzdem haben wir ja innerhalb des eigenen Hauses eine sehr flache Hierarchie. Ja, also nach mir kommt mein Gruppenleiter und dann kommt der Vorstand. Ja, und das heißt, die Attrax ist nicht jetzt ein Unternehmen, wo man Karriere macht im Sinne von, ich steige jetzt mal auf, ich mache jetzt Gruppenleiter, Abteilungsleiter und dann Hauptabteilungsleiter und irgendwann bin ich in der Geschäftsführung, so sinngemäß, sondern nein, du kannst Karriere machen, indem du dir einen Namen erarbeitest mit dem Geschäft, das du tust und wenn du es gut tust, dann hast du auch die entsprechenden Mehrwerte generiert. Nicht nur für den Kunden, sondern auch für dich selbst.
Rolf, ich würde gerne auf einen Punkt zurückgehen, den du eben gesagt hast, weil ich das tatsächlich spannend finde, weil ich glaube, das können sich gar nicht alle vorstellen. Sag doch mal so die 2, 3 wirklichen Kernpunkte vor Research 1997 und im Jahr 2023. Einfach mal, um diesen Weg auch mal aufzuzeigen, was in dieser Spanne passiert ist.
Also man kann es klar auch jetzt auf diesen Job Fondsanalyse beschränken, aber ich würde es genereller halten. Weil, weißt du, als ich gelernt habe, da sind wir an die Börse gegangen, wir haben die Kassakurse aufgeschrieben. Ja? Die Kassakurse wurden handschriftlich gerechnet. Ja? Wir sind rübergelaufen, haben den Maklern die Händlerzettel in die Hand gedrückt, die haben dann schon mal gerechnet. Und dann irgendwann um 12:30, glaube ich, kamen die ersten Kassakurse. Dann liefen wir rüber als Auszubildende, haben die aufgeschrieben, wieder zurück und haben dann diese Kassakurse via Telefon aufgesprochen. Und die Banken haben angerufen und haben diese Kurse sich notiert und dann, weißt du, in diesen Glaskasten draußen vor die Bank dann eben dann reingehängt. Ne, das war dann hochaktuell. Ja. Ne, wir haben schon die Kassakurse von dem heutigen Börsentag. Und diese Technik hat sich alles so entwickelt, dann kam das erste Faxgerät ins Büro. Das durfte nur einer benutzen, ja, weil um Gottes Willen, das könnte ja irgendwie kaputt gehen. Ja. Ja, und die Fernschreiber und so weiter und so fort. Und oder allein der Reuters, der sich verändert hat im Laufe der Zeit, ne, vorher diesen schwarzen Bildschirm mit diesen grünen Buchstaben und Zahlen und heute hast du alles bunt und 3 große Flachbildschirme da stehen. Das ist ein Beispiel. Und wenn ich auf die Fondsanalyse gehe, ja, ich habe angefangen, mein lieber Olli, mit einem, was weiß ich, so 20 Zentimeter dicken Hoppenstedt. Ja, da waren alle Fonds aufgeführt, die es gab. So, und genauso kennst du auch die Hoppenschat-Charts noch, ne, die wir dann wöchentlich kriegten, wo du dann drum rummalen konntest und dann Prognosen abgehen, wohin geht der DAX und wie entwickelt sich diese das Papier. Und ich habe auch selbst angefangen, also Charts oder sowas, die hast du ja nicht selber machen können. Also nee, noch nicht.
Ja, natürlich nicht.
Also ich kann mich daran erinnern, meine allererste Aktie, ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg, das war die Hösch-Aktie. Klar, ne, als Dortmunder kauft man Hösch-Aktie. So, und dann habe ich wirklich jeden Tag den Kurs abgetragen auf Millimeterpapier und habe das dann verbunden und hatte dann einen Chart. Ja. So, und wie gesagt, es ist ähnlich dann, wie gesagt, mit dem Hoppenstedt. Und dann hat man geblättert und das war gut, es war zum Glück noch alphabetisch geordnet, aber das war es dann auch. Ja. Und das Internet und der neue Markt, die haben dann eben geholfen, dass man dann da tiefer rein konnte. Dann natürlich auch so Sachen wie Fondskongresse, wo man dann auch mit anderen Leuten zusammenkam. Dann hattest du die Fondsmanager-Gespräche. Das war anfangs so eine Hürde, weil nicht jeder Fondsmanager spricht mit dir, wenn er nicht weiß, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich. Und das ist halt heute nicht mehr so. Also wir kriegen sie alle vor die Flinte.
Rolf, das ist spannend, weil da gehe ich jetzt gleich drauf ein, aber ich möchte vielleicht eines noch dazu sagen. Podcast ist ja ein Format, ich würde tippen, das ist mehr bei jüngeren Menschen verbreitet als bei älteren. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass wenn man uns beiden hier zuhört, dass die glauben, da sitzen zwei Datterkreise voreinander. Wir sind halt schon wirklich lang dabei, ne? Wir machen das schon lange.
Das ist korrekt, aber wir nehmen auch alle Veränderungen an und gehen den Weg mit. Und wir reden auch von ChatGDP und hast du nicht und wir machen es dann auch.
Ja.
Ja? Aber so diese alten Datterkreise, die gibt es eigentlich kaum noch. Die gab es früher tatsächlich. Die haben dann ihren Job gemacht und nach dem Motto, das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Aber damit kannst du nichts gewinnen. Ich muss die Entwicklung mitnehmen und ich bin voll dabei und das ist entscheidend. Nicht nur im Beruflichen, auch im Privaten, also im Hobby. Vollkommen klar.
Es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn ich sage, es macht niemand eine Roadshow oder kommt aus dem Angelsächsischen, aus dem Französischen, wo auch immer her, nach Deutschland, respektive nach Luxemburg, ohne dass die Attrax und damit dein Team nicht unter den 5 Anschriften steht, die auf jeden Fall gesehen werden müssen. Wie geht man mit dieser Position um? Ihr habt eine unglaubliche Verantwortung, aber in der Position auch wirklich Macht. Und ich meine jetzt Macht nicht im negativen Sinn, aber ihr seid schon, also in der Türstehersprache könnte man sagen, ihr könnt sehr einfach sagen, kommt hier nicht rein. Ja, ich finde es immer wieder bewundernd, weil ich ja auch über die Jahre das Leben eurer Empfehlungsliste, das Best Select Universum gesehen habe und ihr seid nicht, und entschuldige den Begriff, ihr seid nicht die Best Select Liste, wo man sagen würde, hier wird Cover Your Ass gemacht, ich brauche die 5 großen Namen und die kleinen schaue ich mich nicht an, sondern ihr habt einen klaren Fokus auf Qualität, aber eben auch es muss vertrieben werden können.
Genau.
Wie geht man mit der Position um? Gib da mal ein bisschen Fleisch an den Knochen.
Ganz entscheidend bei allem, was du tust, Olli, ist immer den Blick des anderen zu wahren. Das heißt, ich versuche mich eigentlich immer in den Kunden hineinzuversetzen. Das heißt, wir arbeiten für den Kunden. Wir arbeiten nicht für uns, sondern wir arbeiten für den Kunden. Und der Kunde ist am Ende zufrieden, wenn er ein Produkt hat, ja, das gut performt hat, natürlich auch immer im Verhältnis zum Markt, das ist vollkommen klar. Und es muss vor allem objektiv sein. Es muss klar objektive Kante zu erkennen sein. Und das geht eben nur, und da habe ich immer für gekämpft. Wir hatten auch mal so eine Phase, da hatte man überlegt, oh, wir machen so ein Best-Partner-Konzept. Ja, 25 KVG oder so oder 20 oder vielleicht nur 5, habe ich gesagt, ohne mich. Ich habe gesagt, wenn wir Research betreiben und wir wollen gute Produkte selektieren, dann muss uns das Gesamtuniversum zur Verfügung stehen. Das ist entscheidend. Und das hat sich dann auch so durchgesetzt, dieses Partnerkonzept, das ist verworfen worden. Und wir haben gesagt, nein, wir selektieren aus dem Universum, das der Attrax zur Verfügung steht. Klar, wir haben ja nicht alle Fonds auf der Plattform, aber und nicht alle KVG unter Vertrag, aber es sind über 300. Und das Morningstar-Universum, das screenen wir sehr objektiv. Und da fällt keiner durch irgendein willkürliches Loch, sondern es zählt einzig und allein nach der quantitativen Vorselektion, versteht sich, die Qualität. Und das macht sich dann bemerkbar. Das ist so eine so meiner Lieblingsfolien, wenn ich unsere Arbeit präsentiere. Da steht dann ganz klar oben drüber eine Best-Select-Liste bestehend aus 100 Best-Select-Fonds von über 60 Asset-Managern.
Ja.
Und das heißt, dieser Block der sonstigen, also KVG, die mit ein oder zwei Produkten auf Best-Select sind, das ist der größte Block. Wir haben keine Blockbuster mehr. Und wenn, dann ist es vielleicht eine historisch gewachsene Geschichte, ja? Warum du, ich sag mal, vielleicht noch 5 Black Rocks dabei hast oder 5 DWS. Aber eine DWS würde normalerweise sagen, wie 5 Produkte von 100? Na, das geht ja gar nicht, ne? Sondern doch, ja, bei uns geht ja das. Gar nicht,
genau. Ja? Ich habe eben gesagt, ohne euch geht im Prinzip im Bereich der Volksbanken gar nichts. Hierzu habe ich eine schöne Sprachnachricht und du hast ihn eben auch schon erwähnt. Ich würde jemand sagen, den man auch als Mr. Fonds Research gelten lassen könnte, definitiv. Er würde sagen, ich bin nicht der Fonds Researcher, sondern ich bin derjenige, der Fonds Manager researcht. Und ja, lieber Gast aus Köln, Ecki Sauren für dich.
Lieber Rolf, wenn du auf deine über 20-jährige Tätigkeit zurückblickst, was war da eine der größten oder die größte Enttäuschung? Und was hat dich vielleicht am positivsten überrascht? Und damit meine ich nicht die Meisterschaft vom BVB, sondern auf deinen Investment-Selektionsprozess bezogen.
Wenn einer gute Fragen stellen kann, Olli, neben dir, dann ist es der Ecki. Ja. Fällt mir sehr schwer zu sagen, größte Enttäuschung, ohne jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen, war natürlich ein Produkt, das wir selektiert hatten und voller Euphorie waren. Und kaum hatten wir es selektiert, brach das Produkt regelrecht in sich zusammen. Und wir mussten das Produkt nach wenigen Tagen wieder runternehmen. Und das ist bei dem Ansatz, den wir haben, eigentlich eine Katastrophe, weil wir sind nachhaltig unterwegs im ursprünglichen Sinne. Also wir wollen Produkte lange auf Best Select eigentlich halten und damit eben zeigen, dass wir gut gelegen haben in der Selektion. Und da haben wir eben gezeigt, dass wir einen riesen Fehler gemacht hatten. Und das kann man auch dann sehen, weil wir transportieren das auch. Weil ich sage, zur Objektivität gehört auch eine hohe Transparenz. Und wir haben das dann eben auch gezeigt und das ist auch historisch so jederzeit noch nachzulesen. Also wo wir gut sind und wo wir schlecht sind. Aber das war eine große Enttäuschung. Große Überraschung. Also Überraschungen liebe ich eigentlich gar nicht so in meinem Geschäft, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich gehe davon aus, dass ich das Produkt richtig analysiere und dann darf es keine Überraschungen mehr geben. Um es mal anders auszudrücken. Seit 2008, also seit der Finanzkrise, hat ja hier auch ein Umdenken stattgefunden. Bis zu dem Zeitpunkt wurde viel empfohlen, viel gekauft und gemacht und getan und viele wussten gar nicht, was sie da kaufen, was sie da tun. Und diese Produktklarheit und Wahrheit, die haben wir gerade in 2008 und 2009 eigentlich wieder neu erfunden. Weil sonst der Berater und auch der Kunde sich nie wieder an diese Produkte herangetraut hätte. Und daher ist es mir immer wichtig, die Produkte so gut zu erkennen, zu erklären und zu begreifen, dass ich das A, unserem Vertrieb verklickern kann, der Vertrieb auch mit den Beratern vor Ort und der Berater am Ende des Tages in der Lage ist, dieses Produkt seinem Kunden zu erklären. Weil sonst bringt das nichts, weil nur Performance-Verkauf oder Story, ne, Story-Verkauf kennst du auch noch, das ist es nicht. Das darf es nicht sein.
Rolf, dann möchte ich bei Ecki eigentlich einhaken, weil wenn du deinen Job betrachtest und du sagst, ich will keine Überraschung, ist es für dich schön, wenn du einen Fonds 10 Jahre auf der Liste behalten kannst und er macht das, wofür du ihn gekauft hast. Ist das dein Antritt? Oder ist dein Antritt, dass du einen Fonds auf die Liste bringst, der möglichst lange drauf ist und dann auch noch angenommen wird? Weil das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Du sprachst von 100 Fonds. Wenn ich die letzten 7 Jahre im Fondsvertrieb nehme, habe ich selber davon sehr partizipiert, dass das meiste Geld zu 2, 3 oder 4 Retail-Produkten gegangen ist. Hast du solche Überraschungen erlebt, dass du sagst, boah, da hätte ich nicht damit gerechnet, dass die so viel Geld damit einsammeln werden?
Ja, da gab es schon ein paar Überraschungen, zumal ich ja als Investmentbanker ursprünglich, da denkt man ja, man kann das eigentlich selber alles so ein bisschen handeln. Ne? Deswegen war ich anfangs überhaupt kein Freund von Mischfondsmandaten oder Dachfonds. Ich gesagt habe, dass, ich gebe doch mein Geld nicht jemand anders, der dann das macht, was ich eigentlich viel besser kann. So, ne? Also in dem Alter ist man ja noch so ein bisschen eingebildet, was die eigene Möglichkeit oder Leistung angeht. Da kommt man aber ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und dann kam eben die Zeit der Mischfondsmandate. Ja, wir haben alle die Zeiten erlebt. Erst war es der Aetna aktiv vom Luca. Dann kam der Eduard Carmignac um die Ecke. Dann kam die Zeit eines Nordea Stable Returns. Und die KVG haben in dieser Zeit praktisch, die haben dieses Grinsen aus dem Gesicht gar nicht rausgekriegt, ja. Aber da muss ich sagen, ich dann aber auch nicht, weil ich dann das Glück hatte, diese Produkte auch auf Best Select zu haben. Und das waren dann teilweise schon Überraschungen. Aber dann kommen wir eben dann auch zur Kehrseite der Medaille. Also heute ist es dann der Flossbach oder ein Mule, ne, oder ein DJE. Aber es gibt eben auch die Kehrseite. Und wenn man dann sieht, und das ist eigentlich der Kern unserer Analyse, das Monitoring der Produkte, die auf Best Select sind, das ist extrem wichtig. Mhm. Und wenn du dann eben siehst, dass ein Produkt nicht mehr läuft oder vor allem in dem Inhalt dessen, was das Fondsmanagement tut, sich immens hohe Verschiebungen ergeben und das einhergeht mit einer schlechten Performance, dann sich auch von diesen Produkten zu trennen. Das konsequent zu trennen. Also das ist nicht immer einfach, aber dazu musst du dich dann auch zwingen. Und dann war dann eben der Luca auf einmal nicht mehr auf der Empfehlungsliste. Heute wäre er wieder drauf. Ja, oder ein Carmignac. Ja, weil da waren dann eben so Geschichten, die konnten das Volumen nicht mehr stemmen. Ja, dann wurden jede Menge Analysten und Portfolio-Manager gewechselt. Und wenn ich dann merke, dass da so Veränderungen sind, die nicht geplant sind in der Form, dann ist das ein Alarmsignal und dann musst du dann eben auch wieder raus. So, und deswegen ist es jetzt wichtig, wenn wir das jetzt sehen, und da habe ich eben bei Flossbach oder bei Mule überhaupt kein Problem mit, ja, weil ich sehe, die bleiben ihrem Stil treu. Und auch wenn der Jan irgendwann mal den Job vom Jens Erhard übernimmt und sagt, ich bin jetzt hier der Chef, die werden aber ihre Philosophie nicht verändern. Ja. Deswegen, da bin ich eigentlich sehr beruhigt. Oder auch die Dachfonds von einem Ekisauren als Beispiel. Das ist ja auch nicht nur ein Geschäftsmodell, das ist ja auch ein Analysemodell. Das heißt, sie sind sich auch treu in dem, was sie tun. Ja?
Absolut.
Und da kann man dann auch mit viel Vertrauen drauf bauen und dann eben auch investieren. Also das ist dann schon positiv.
Wolf, wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde dienstlich gesprochen. Ich würde sagen, jetzt dürfen die Leute dich kennenlernen und ein bisschen über Wein oder Getränke möchte ich mit dir auch noch sprechen. Ich bin mal gespannt, ob wir die Stunde reißen, aber es gibt so viel Spannendes zu dir und wir arbeiten uns jetzt mal durch. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Elvis Presley. Was verbindet dich mit ihm? Du hast sogar eine eigene Homepage nur für Elvis gebaut und du warst gerade mit einer deiner Töchter in den Staaten und hast dir Elvis Leben wirklich aus der Nähe angesehen. Eine Reise mit dem Schwerpunkt Nashville und Memphis, dem wahrscheinlich wohl beiden wichtigsten Orten in seinem Leben. Du hast die Reise bereits zum zweiten Mal gemacht, weil vor 5 Jahren warst du da auch schon mit deiner lieben Frau. Tu mir doch einen Gefallen. Erzähl, was ist Elvis für dich? Was verbindet dich? Und wie läuft so eine Reise ab? Was schaut ihr euch an? Ich habe unglaublich viele Autobilder, Oldtimer-Bilder tatsächlich gesehen. Erzähl mal.
Da könnten wir sicherlich eine ganze Stunde mitfüllen, lieber Olli. Ja,
das dachte ich mir.
Also das ist ja auch, erstmal muss man ja wissen, wie kommt man denn eigentlich dahin? Und 1973, war ich acht, neun Jahre alt, habe ich mit meinem Vater diese Aloha from Hawaii geguckt, dieses Konzert, dass er via Satellit da in die ganze Welt ausgestrahlt wurde. Und ich habe gesagt, wie geil ist das denn für ein geiler Typ? Wie sieht der denn aus mit diesem Glitzeranzug da? Das war ja eine geile Geschichte. Ja. Aber gut, es war ein nettes Konzert. Ich sage, oh, hat sich ganz gut angehört, aber ich habe letztendlich nur Glotze geguckt, weil ne, in dem Alter, ne, wenn deine Vater Fernsehen anmacht, dann setzt man sich dazu. Ne? Das ist ja klar. Ja. Egal, was da läuft. So, und dann kriegte ich aber 1974 tatsächlich von meinen Eltern so eine MC, eine Musikkassette geschenkt von Elvis. Und die lief dann bei mir rauf und runter. Rauf und runter. So, und dann habe ich irgendwann angefangen, die Schallplatten zu kaufen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, Mensch, der hat ja nicht nur die Musik gemacht, der hat ja auch das gemacht. Was, der hat auch Filme gedreht? Ach, interessant. Dann hast du dir die Filme angeguckt, hast die ganzen Soundtracks gesammelt und die rauf und runter gehört. Also du kannst jedes Lied, und ich glaube, er hat weit über 1000 Lieder wirklich aufgenommen, mitsingen. Und das Faszinierende dabei ist natürlich, dass da eine Person ist, der hat ja, ich glaube, 3 oder 4 Generationen von Menschen begeistern können mit der Musik, weil sie auch sehr unterschiedlich war. Ne? Du hast einen Elvis der 50er Jahre, ne? Rebellion hoch 3, ne? Ein Sex Machine praktisch. Ne? Der Mann sah einfach super aus, hat eine geile Musik gemacht und hat die Leute erzogen praktisch, ne? Also selbstständig gemacht, die Jugend. Und weißt du, dann kommen 60er Jahre, dann klar, die Filme sind nicht jedermanns Sache und da wurde er auch so ein bisschen zum Anachronisten, sag ich immer, ne? Weil du hast im Vietnamkrieg und Martin Luther King wird erschossen und Elvis hüpft zeitgleich da so durch seine Filmchen und macht Happy Music. Das ist sicherlich nicht das große Aushängeschild. Aber dann dieses sensationelle Comeback 68, 69, das heute noch von so vielen Künstlern auch gecovert wird, sowohl in der Choreo als auch mit den Liedern, das war einfach Sensation. Und der Mann sah wieder super aus, ne? Und das war einfach geil. Und es ist auch so, der Elvis, den ich am liebsten mag, so in der Zeit so von 68 bis 71, ne? Das ist so wirklich geniale Schaffenszeit gewesen und eine super Stimme. Und selbst wenn man hinterher ja immer von diesem körperlichen Verfall dieses Menschen dann auch spricht, der ja offensichtlich war, der Mann hat seine Stimme nie verloren. Ne? Und da gibt es wunderschöne Videos, Live-Auftritte, wo du sagst, boah, ey, wo holt der diese Stimme her? Ne? Und das ist Begeisterung pur. Und wenn ich dann, habe ich natürlich immer gesagt, boah, ich muss da unbedingt mal hin, ne, nach Memphis. Ich muss mir das mal anschauen. Und dann irgendwann hast du die Möglichkeit. Dann hat meine Frau irgendwann gesagt, so, wenn wir es jetzt nicht machen, dann nie. Das war zum Glück, was war vor der Pandemie? Das war 2018.
Ja.
Und dann sind wir darüber und dann haben wir eine Südstaaten-Tour gemacht. Und man sagt, wie kann man, wenn man in die USA das erste Mal reist, eine Südstaaten-Tour machen? Also die im Reisebüro, die hat uns angeguckt, als ob wir kämen von einer anderen Welt. Ich sage, wir wollen eine Musiktour machen. Und wir sind dann über Atlanta, die Smoky Mountains, dann Tennessee, Nashville, dann klar Tupelo, Elvis, dann Memphis, Elvis. Und dann sind wir runter, Indianola, B.B. King Museum und Natchez, dann an Mississippi. Und der Abschluss war der Gründe, dann nochmal New Orleans. Und meine Tochter hat das gesehen und hat gesagt, boah, wie geil ist das denn, auf gut Deutsch gesagt. Und, und hat dann gesagt, du, aber nach Memphis, da muss ich auch unbedingt hin. Und dann habe ich gesagt, du, dann nehmen wir Nashville gleich mit, weil es ist einfach faszinierend. Diese beiden Städte sind bieten so viel Geschichte und so viel zu sehen. Und dann hat sie natürlich auch gesagt, ich gucke mir dann auch so ein paar Sachen aus. Da waren auch die Oldtimers mit bei.
Das hat sie mir tatsächlich auch berichtet, dass das eher ihr Ding war.
Genau, das wollte sie unbedingt sehen. Ja, und dann habe ich gesagt, dann machen wir das. Wunderbar. Aber wir waren eben auch in dem Hotel, wo Martin Luther King erschossen wurde, und haben uns das angeguckt. Das ist dieses Museum of Civil Rights, und stark beeindruckend. Und Graceland ist natürlich dann eine Riesenattraktion, dieses Haus und die Hallen, wo alles ausgestellt wird. Und jetzt war natürlich auch, muss man dazu sagen, jetzt seit dem letzten Besuch, den wir hatten, dann auch noch eine neue Grablage dazugekommen, weil ja auch die Tochter von Elvis ja auch jetzt jüngst verstorben ist. Und das war dann auch nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Ne? Kommst fünf Jahre später hierher, und dann das ist dann schon stark bewegend, doch, muss man sagen.
Bevor wir zum nächsten über Rolf kommen, machen wir einen kleinen Wein- bzw. Getränkeblock. Und zwar zum Thema Wein und Freunde. Vier Situationen, vier Antworten, gerne ganz kurz. Was trinkst du und mit wem, wenn der BVB Meister wird?
Wenn der BVB Meister wird, dann habe ich keine Chance, großartig mir einen Wein zu genehmigen, sondern dann geht es bei uns in die Lieblingskneipe in unserem Hotel, und dann wird ein Hövels nach dem anderen getrunken.
Sehr schön.
Also Hövels, das ist ein obergäriges Bier.
Ja.
Und hat enorme, wie soll man, so Malzaromen. Also es ist einfach super lecker. Also wer es nicht kennt, der wird jetzt sagen, der mag mir viel zu erzählen, aber ich habe immer, wenn ich jemanden mitgebracht habe, du hast noch nie einen Hövels getrunken, und sagt, nee, sag ich, probier es. Und die fangen an und hören damit nicht wieder auf.
Was trinkst du und mit wem am ersten Abend des Vorkongresses, wenn du da bist?
In der Regel am Vorabend nehme ich auch schon die eine oder andere Einladung an, und dann trinke ich, muss ich wirklich sagen, sehr gerne einen schönen, in dem Fall trockenen Sekt.
Okay, ja, hat man auch noch nicht. Dann, bei der ersten Karnevalssitzung im Jahr.
Ja, da kommt dann schon mal so eine Spätlese dann mit auf den Tisch. Das muss ich ganz klar sagen, den trinken wir dann ganz gerne. Wie gesagt, wenn dann der Kollege kommt und dir ein Bier ausgibt, dann sagst du nicht nein, aber dann schon eher den Wein. Oh.
Was machst du denn, Rolf? Jetzt wird der BVB nicht Meister, ja? Sondern wird wieder Abo Zweiter, aber Schalke steigt ab. Was wird denn da drauf getrunken?
Gar nichts. Es ist beides ist traurig. Beides sehr traurig.
Sehr schöne Antwort. Ich muss tatsächlich sagen, du weißt, ich mag den BVB wirklich, wirklich gern. Ich würde mich riesig freuen. Ich wette seit Jahren und zahle die Pizza, weil Bayern dann doch wieder Meister wird. Und ich befürchte, ich zahlte dieses Jahr auch wieder. Aber wenn man sich überlegt, was von unten hochkommt, kann man eigentlich nur hoffen, dass Schalke unbedingt die Liga hält. Schon allein, weil die Derbys so toll sind.
Ja, auf jeden Fall. Also Schalke und Stuttgart werden es schaffen. Schalke spätestens dann durch die Relegation gegen den HSV. Klar.
Ja, das wäre schön. Da weiß ich einen, dem es gar nicht gefällt. Aber mir, das wäre eine wahre Freude. So ist es. Rolf. Autogrammkarten. Wie kam es zu dem Hobby?
Oh, das ist schnell erzählt. Das kam durch eine Haushaltsauflösung meiner verstorbenen Großtante. Und Haushaltsauflösung, du kennst das immer, da werden dann Sachen ausgegraben, das wusste ich ja gar nicht, ne? Und so, was da so gesammelt wurde, und da waren eben auch Autogrammkarten mit bei. Und das waren, ich sag, das ist ja hier Alt-Ufa und so, das ist ja interessant, original unterschrieben. Ja, und dann habe ich mich damit mal beschäftigt, und das sind ja alles verstorbene Künstler gewesen. Und da habe ich gesagt, auch nicht, da guckst du mal, wie teuer die so sind, ne? Und dann kannst du dir die an die Wand hängen. Und wie das halt so ist, erst holst du dir die preiswerteren, aber dann guckst du dann schon nach den Namen, ne? So. Und sagst du, ich brauche die Zara Leander, ich brauche die Marlene Dietrich, und ich will den Heinz Rühmann da hängen haben, Theo Ligen, Hans Moser, wie sie alle heißen, ne? Ja, und so kam das dann, ne? Und dann Hans Albers, wie geil ist das denn? Marianne Hoppe, Gustav Gründgens, das sind Namen, ja?
Die hast du
alle? Die habe ich alle, ja.
Sammlerbörsen? Gehst du dorthin?
Ich war zweimal da. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, das erschlägt dich.
Okay. Wo holst du dann neue Karten oder wo bekommst, woher bekommst du
Also tatsächlich Karten? Meist über Händler direkt, weil heutzutage musst du ja alles prüfen. Ne? Also es gibt ja Fälschungen ohne Ende am Markt und da mache ich dann ganz gerne über einen Händler. Aber als ich angefangen habe damit, da konnte man auch noch über eBay tatsächlich dann sich auch diese Karten teilweise zusammenkaufen. Das ging dann schon noch. Aber die Preise, nee. Also heute würde ich das über eBay nicht mehr machen. Definitiv.
Rolf, was ist denn deine wertvollste Karte? Was ist da der Gegenwert?
Ja, das kann ich dir sagen. Also es sind zwei. Es ist einmal ein Originalautogramm tatsächlich von Elvis aus den 50er Jahren. Wo da der Wert liegt, das ist extrem schwer zu sagen, aber es werden einige 100 € sein. Bei der zweiten geht es noch eine Kategorie höher. Das ist ein Enrico Caruso. Der geht dann schon in die Tausender. Wahnsinn. Und den habe ich gekauft für 100 Mark.
Das wäre dann tatsächlich meine letzte Frage. Sammelst du nur oder handelst du auch?
Nein, ich handel nicht.
Kaufen und bei
genau.
dir. Okay. Rolf, ich sprach davon, du bist Karnevalist. Auf deinem Facebook-Profil sieht man spätestens vom Start der Session bis zum Ende eigentlich nur noch Bilder im Kostüm, Schal oder hin und wieder auch mal beim BVB. Da hast du aber auch wieder einen Schal an. Jetzt wundert mich übrigens auch nicht mehr, dass du vorhin gesagt hast, Zeit habe ich nicht, weil nachdem ich die Research gemacht habe, ich weiß, wie hart und wie viel du arbeitest. Und als ich mir dann das andere Programm angeschaut habe, habe ich mir überlegt, da kann nicht mehr viel Zeit für anderes sein. Im Karneval begleitest du ein richtiges Amt oder gehst du nur feiern?
Amt ist gut. Also ich bin ja bei der KG Heuschreck, das ist ja die älteste Karnevalsgesellschaft hier in Trier von 1848. Dort singe ich im Heuschreck-Chor. Also wenn das ein Amt ist, ja, ich bin gehöre zum ersten Tenor des Heuschreck-Chors, der KG Heuschreck. Das ist mein erstes Amt. Und mein zweites Amt, ich bin jetzt seit 2 Jahren im Elverrat, der KG Heuschreck. Aber das ist ja mehr auch nur Maloche. Ja, wir bauen auf, wir kümmern uns darum, dass jeder was zu essen hat und zu trinken und hat. Und dafür dürfen wir dann hin und wieder mal die Federn nach oben strecken. Ja, das war's dann.
Ich finde das schön, weil du das jetzt so gesagt hast. Ich habe ja oben schon gesagt, dass du ein unglaubliches Faible für Tenöre hast. Jetzt hast du eben auch gesagt, die Caruso-Karte. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob ich diesen Podcast die Unterüberschrift gebe. Er singt im Chor als Tenor, weil du ja tatsächlich selber auch singst. Und du musst jetzt keine Angst haben, wir wollen ja keine Stimmprobe von dir, weil du es ja tatsächlich kannst. Da macht es ja gar nicht so viel Spaß, die Leute singen zu lassen. Alles auch neue Sachen für mich, die ich daraus gefunden habe. Was ich spannend finde, ist, dass du für nahezu all deine Hobbys eine eigene Homepage unterhältst. Du hast wirklich ein Faible für Kunst und Singen und so weiter. Aber wie ich erfahren habe, singst du nicht nur sehr gut, sondern du malst auch leidenschaftlich und das auch sehr gut. Warum gibt es dazu keine Homepage? Oder habe ich einfach schlechtes Research gemacht und die Sachen nicht gefunden? Was malst du denn gern?
Ich male ungerne Landschaften. Also, ich male gerne Menschen.
Okay.
Also, das habe ich immer schon gerne getan. Und wenn ich die Zeit habe und das Malen, das kostet am meisten Zeit. Deswegen habe ich es jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr machen können. Aber das sind Sachen, und das wäre ja ein Präsentieren der eigenen, was man selbst gemacht hat, das möchte ich ungern präsentieren. Während die anderen Homepages, da geht es ja eben um Dritte. Ne?
Ja.
Und das liegt mir dann näher, als mich da jetzt selber da irgendwie ins Schaufenster zu stellen. Das wollte ich da nicht.
Rolf, jetzt habe ich mehrmals davon gesprochen, dass du eine Vielzahl von Homepages unterhältst. Und natürlich sind das nicht nur Bilder, sondern da gibt es auch Texte. Einer meiner Lieblingseinspieler an der Stelle ist die Frage von Georg von Wallwitz. Und diese passt natürlich sehr, sehr gut zu dem Thema. Und dann gebe ich dir die mal.
Ja, die Frage ist natürlich ganz einfach und basiert auf einer Tätigkeit, die ich sehr empfehlen kann aus eigener Erfahrung. Und zwar, lieber nächster Gast, welches Buch möchtest du schreiben?
Ja. Wenn du ein Buch schreiben würdest, keine Homepage, was würdest du dann machen?
Also, das ist eine gute Frage, weil lesen können wir alle, aber schreiben ist ja auch nicht jedermanns Sache. Aber wir müssen ja auch im Beruf viel schreiben. Insofern, ich würde tatsächlich ein Buch über die Familiengeschichte Krekeler schreiben. Also es würde dann tatsächlich in die Richtung Genealogie gehen, einfach um zu gucken, wie ist der Name entstanden, wo kommen die Leute her und wie hat sich im Laufe der Jahre die Leute sich verändert, also auch lokal verändert. Ja, weil das ist extrem spannend, wenn man dann sieht, da also von Gotha über Kleve, Dortmund bis hier nach Trier, Ottweiler. Also wir kommen halt aus dem oberen Teil Deutschlands. Also ich habe in der gesamten Ahnenforschung, ich habe teilweise Stränge, die gehen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Da gibt es keine Bayern.
Alles jenseits des Weißwurst-Äquators.
So.
Das erklärt natürlich auch den BVB im weitesten Sinn.
Ja.
Du, ich habe aber ähnlicher Themenkomplex und passt an der Stelle auch. Ich habe 5 Minuten, bevor wir hier gestartet sind, hat mir Malte Dreher, Herausgeber des Private Banking Magazins, auch noch eine Frage für dich gesendet. Und dann machen wir doch mit der gleich weiter.
Lieber Rolf, da du so ein Listentyp bist, wüsste ich von dir gerne die Top 3 Spots, wo man unbedingt mal in Ruhe ein Buch lesen und ein Glas Wein trinken sollte, weltweit. Ich danke dir.
Ja, tatsächlich, auf der Terrasse in der Sonne, da kommt dann auch der Rotwein dann endlich mal zum Zuge.
In Trier?
In Trier, ja. Wobei ich auch sagen muss, wie gesagt, wenn Rotwein, dann wäre es dann wahrscheinlich auch eher so ein Portugieser, ne, oder sowas. Also auch eher nicht zu trocken.
Ich habe eine tolle Empfehlung gleich für dich. Wart's nur ab. Ich bin so happy heute mit meiner Wahl.
Okay, da bin ich gespannt. Dann und Buch lesen. Das ist natürlich dann, klar, ein kalter Winterabend vorm Kamin, das hat's auch. Ja? Also das mag ich auch. Aber du siehst, ich bin da mehr so ein Heimatmensch. Also ich würde eher zu Hause und extern, ja klar, im Urlaub, ich sag mal so, auf meiner Lieblingsinsel Föhr, im Strand, Korb, schön Rosé und aufs Wasser gucken und ein Buch lesen, das hat auch was.
Okay. Rolf, ich habe jetzt mit einem Ort noch gerechnet, den bringe ich jetzt auch an, aber die Stadt ist so turbulent, vielleicht hast du dort keine Zeit zu lesen. Wie wäre es mit Rom?
Meine Lieblingsstadt. Also es ist Rom, also ich bin jetzt selber, ich glaube, 3 oder 4 Mal jetzt in Rom gewesen. Und wenn Italien, Italien ist für mich Rom. Also, ich weiß, es ist zu kurz gegriffen, gerade für euch Weinspezies. Aber ich bin, weißt du, ich bin auch sehr interessiert an Kirchengeschichte. Und das lebst du dort. Also du kannst gar nicht Zeit genug damit verbringen, dir das alles richtig reinzuziehen, reinzusaugen. Hm. Und dazu kommt dann natürlich auch noch die römische Geschichte, aber da sind wir dann eher mal den Römern. Kirchengeschichte und Rom, das ist der helle Wahnsinn. Und ich habe auch immer gutes Wetter gehabt.
Ja, das ist in Italien ja meistens der Fall. Rolf, von der ewigen Stadt zur ewigen Liebe. Du bist mein erster BVB-Fan hier im Podcast und Schalker gab es schon einige. Wie lange gehst du schon zum BVB?
Ewig. Also jetzt muss ich dazu sagen, wir sind relativ früh, da war ich 6, sind wir schon von Dortmund weg nach Hannover, sodass ich dann in der Zeit nicht häufig mal eben so nach Dortmund fahren konnte, um Fußball zu schauen. Aber da wir ja unsere Verwandtschaft noch in Dortmund hatten, sind wir häufig nach Dortmund gefahren. Und ich habe als Kind immer, ich weiß nicht, die Älteren werden es vielleicht, wenn sie aus der Gegend stammen, noch kennen. Du bist nach Dortmund reingefahren und die Ampeln, die waren schwarz-gelb gestrichen. Also alle Ampeln in Dortmund waren schwarz-gelb gestrichen. Und da habe ich gesagt, wie kommt denn das? Ja, das ist der BVB, sagte mein Vater. Ja. Es gab sogar schwarz-gelb angestrichene Bürgersteige. Und dann kam meine Mutter hinzu und die sagte, ja Rolf, du bist Jahrgang 65. Du weißt ja, 1966 hat Borussia Dortmund den ersten Europapokal nach Deutschland geholt. Der Europapokal, der Pokalsieger. 66, erster deutscher Pokalsieger, Europapokalsieger. Und da ist in Dortmund eine Welle losgebrochen. Meine Mutter selbst war Vorstandssekretärin bei Hösch. Und die hatten die Order, eine Woche lang mussten sie sich melden mit schönen guten Tag, sie sprechen mit dem Europapokalsieger Borussia Dortmund. Hösch, was kann ich für sie tun? So. Und so kam das und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so, und jetzt gehst du ins Stadion. Und dann bin ich eigentlich immer, wenn ich Geld und Zeit hatte, bin ich ins Stadion gegangen. Also seit Beginn der 80er Jahre. Und bin dann auch 94 eingetreten in den Verein und anfangs immer nur auf Süd gestanden. Ne, meine Frau erzählt immer, was war das, eine schöne Zeit, wo man nach Dortmund gefahren ist, du bist ans Bütchen gegangen und hast dir die Karte gekauft und bist ins Stadion.
Ja.
Heute musst du entweder eine Dauerkarte haben oder eben, was weiß ich, stundenlang in irgendwelchen Hotlines oder einen guten Bekannten, der einen Bekannten hat, damit du an Karten kommst.
Ne? Ja, genau.
Und immer auf Süd, bis ich dann irgendwann gesagt habe, boah, ey, ich kann da nicht mehr stehen, ich muss jetzt auch mal sitzen und habe dann irgendwann Sitzplatzkarten besorgt. Ja.
Rolf, dann kommen wir jetzt zu einem Punkt, der ist mir bei Fußball tatsächlich immer sehr wichtig. Ewige Liebe hat für mich auch was mit Tradition zu tun. Und du sagtest, hast eben schon sehr weit ausgeholt, wie das alles gelaufen ist. Macht dir Fußball mit seinen Gucci und so weiter Auswüchsen überhaupt noch so Spaß wie früher? Oder muss man das alles hinnehmen, wenn man eben in Europa ganz oben dabei sein will?
Ich sag's mal so, wir sind ja nicht am Kopf gefallen, wir sehen das alles. Und deswegen ist die Frage auch durchaus berechtigt. Wenn ich im Stadion bin, dann blende ich das aus.
Ja.
Es geht gar nicht anders. Es ist dein Verein, es ist deine, wie du sagst, Liebe. Ja? Dann blendest du das aus. Man merkt es auch tatsächlich, wenn du vorm Fernseher sitzt und guckst. Ja, und du ärgerst dich, dann kann es schon manchmal vorkommen, dass du sagst, ja, Hauptsache die Frisur sitzt, ja, aber was du da spielst da unten, das kannst du in die Tonne treten.
Ja.
Also da habe ich dann schon Probleme und ich war auch seinerzeit auf der Süd gestanden, als wir dann die Millionarios dann auch ausgebuht haben. Also die Zeiten auch alle mitgemacht, aber die Tradition verpflichtet, sage ich immer.
Okay.
Und wenn man einen Traditionsverein hat, wie Köln, die Blauen, Dortmund, dann hält man zu dem Verein, egal wo man steht.
Okay. Letzte Frage zum Fußball, nur eine kurze und eigentlich auch eher humoristisch gemeint. Würdest du je ein Veltins trinken?
Tatsächlich nicht.
Ja, sehr schön. Gut, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir sind auch, ich habe es aber auch erwartet, dass wir heute Zeit brauchen, kommen wir zur Rubrik Freundealbum und da geht es jetzt wirklich nur noch um Buzzwörter, Schlagwörter von dir, da musst du nicht weit ausholen, sondern einfach nur schnell geben, wie du es fühlst. Dein Lieblingsland?
Deutschland.
Dein Lieblingslied?
Mein Lieblingslied. Da sind wir dabei. Das ist prima.
Okay. Dein Lieblingsbier? War das das, was du vorhin sagtest?
Das ist das Höbels. Jawohl.
Okay. Was findest du voll ekelig?
Ja, da habe ich auch schon einige Antworten gehört. Also voll eklig, muss ich ehrlich sagen, da muss ich an eine Szene denken. Ich habe mal einen Bericht gesehen, entweder war es in Mexiko oder es war in Südostasien. Die haben so frittierte Vogelspinnen gegessen. Und das fand ich, ja, das fand ich eklig.
Ja. Gibt's was, was dir wirklich richtig peinlich wäre?
Ja, grundsätzlich ist es mir peinlich, in das berühmt-berüchtigte Fettnäpfchen zu treten. Also da habe ich, das kann ich, das kann ich sehr gut. Also wenn irgendwas nicht sagen darfst, dann sage ich es und dann wird man komisch angeguckt und dann, oh je, es ist wieder passiert. Das ist peinlich.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Gibt es irgendwas, was du noch erleben möchtest?
Da gibt es viele, aber ich denke, eins, das, was es nie geben wird, lieber Olli, das ist eine Welt ohne Kriege. Mhm.
Was hättest du gern erfunden?
Ein Podcast-Teilnehmer hat mal gesagt, dieses Beam Me Up, Scotty-Teil da, ne? Also das da.
Ja.
Und da bin ich dann auch, also ich bin auch bei Star Trek. Ich hätte ganz gern diese Pille gegen alle Krankheiten erfunden. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst aus irgendeinem Star Trek-Film, da liegt eine Frau auf dem Gang im Krankenhaus und dann fragt Pille, was haben sie denn? Ja, ich muss zur Dialyse. Was, Dialyse? Das ist ja Mittelalter, und hat ihr eine Pille gegeben und dann hatte sie wieder eine zweite Niere. Also das war sensationell.
Ja,
sowas hätte ich gerne erfunden.
Mit wem möchtest du mal zum Fußball?
Tja, politisch korrekt mit Olli Morat. Ja. Weil wir waren noch nicht zusammen.
Da musst du zum FC. Ja,
kein Problem.
Wo möchtest du, vielleicht können wir das mit dem Ecki zusammen machen.
Ja, mit dem war ich schon im Stadion. Aber ja.
Okay, wo möchtest du unbedingt noch hin?
Also reisen, ne?
Ja.
Ich denke ja, tatsächlich Japan. Was mich aber auch reizen würde, ist so eine Grönland-Tour. Ich hatte mal einen Lehrer, der ist in den Sommerferien immer 3 Wochen nach Grönland. Und hat mit den Eskimos da gefeiert. Also das muss auch sensationell sein.
In welcher Stadt wärst du gerne mal Prinz Karneval?
Prinz Karneval, das geht nur in Köln.
Oder?
Ja.
Ich würde auch sagen, also Mainz, Düsseldorf, die machen das sicherlich auch toll, aber Prinz Karneval geht nur in Köln.
Genau, ich treffe auch fast jedes Jahr den Prinzen von Düsseldorf, weil wir so eine Gruppe haben. Wir fahren zwar auch zu den Kölner Sitzungen, zu ein, zwei, aber wir sind auch immer einmal in Düsseldorf bei der Provinzial, da die managen da den Rosenmontagszug. Und da kommt dann der Prinz auch mal vorbei und dann unterhält
uns. Okay. Rolf, Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Trüffel oder Currywurst?
Currywurst.
Netflix oder Öffentlich-Rechtliches?
Öffentlich-Rechtliches.
So, Rolf, und dies ist mein Wein für dich. Und ich bin wirklich, wirklich richtig, richtig stolz, weil ich weiß ja nicht, was du mitbringst. Und ich wusste auch nichts von deiner Liebe an der Stelle. Und deswegen, das ist mein Wein für dich. Egal, was man über Pavarotti liest, irgendwann kommt man immer wieder zu dem Punkt, das konnte man auch sehen, dass er sehr gerne gegessen und getrunken hat. Sein Lieblingswein war der Lambrusco. Für viele nur ein billiger Fusel. Damit möchte ich aber aufräumen und tatsächlich auch ein Plädoyer für den Lambrusco halten. Weil der perlende, fruchtige Rotwein wird überwiegend rum um Modena, Parma und der Reggio Emilia produziert. Und wenn der trocken ausgebaut wird, dann kann der gerade im Sommer leicht gekühlt ein wunderbarer Begleiter zum Essen sein. Und wenn Pavarotti das gefallen hat, bin ich mir sicher, dass dir als Tenor das auch gefallen könnte, solltest du auf jeden Fall mal probieren und eben nicht den günstigen für 1,99, sondern da kann man auch im gehobenen Rennsegment wirklich, wirklich glücklich werden. Und lieber Rolf, also erstmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe mich riesig gefreut, als ich dir geschrieben habe und du gesagt hast, ja, natürlich, da mache ich mit. Ich bin mir ganz sicher, dass die zigtausend Volksbanker da draußen ganz, ganz viel Neues über dich erfahren haben und den Mann, der fürs Research, das Research mitverantwortet für sie, jetzt mit anderen Augen siehst. Und jetzt zum Schluss habe ich von einem alten Weggefährten, den du auch schon ganz lange kennst, noch eine Nachricht, der tatsächlich keine Frage hat, sondern ich fand das so schön, wie er mir das geschrieben hat, als er gehört hat, dass wir das heute machen. Und das möchte ich dir jetzt auf jeden Fall auch noch geben von einem Franken, vom guten Alex Mozer.
Hallo Olli, hier ist der Alex Mozer. Ich finde es wirklich klasse, dass du mit dem Rolf so ein richtiges Urgestein des Kapitalmarktes bei dir hast, der sehr viele interessante Geschichten aus seiner Historie erzählen kann. Für mich ist Rolf nicht nur ein rock'n'rollender Dortmund-Fan, sondern auch jemand, der es in den ganzen Jahren geschafft hat, immer sein Herz am richtigen Fleck zu behalten. Dafür bewundere ich ihn, das finde ich wirklich klasse und ich wünsche auch für die Zukunft alles Gute und natürlich, dass das auch so bleiben mag, aber da bin ich mir sehr sicher.
Ich dachte mir, das kann man auf jeden Fall hier mal mit einspielen, weil das einfach auch zeigt, wie die andere Seite des Tisches, die du ja hart grillst in eurem Research-Prozess, wie die eben dich wahrnehmen. Fand ich sehr, sehr schön.
Rolf, sehr schön, ja.
Danke.
Ja, herzlichen Dank, Olli. Ich bin gerade ein wenig sprachlos, also kommt bei mir selten vor. Aber es hat unheimlich viel Freude gemacht, muss ich wirklich sagen. Und das, was wir vergessen haben, das holen wir beide dann mal beim Glas Wein nach.
Ja, das würde mich freuen. Es ist schön, ich mag das, wenn die Gäste am Ende zufrieden sind und sagen, ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe es eben gesagt, ich bin mir sicher, für die zigtausend Volksbanker, Genossenschaftsbankler, das wird eine ganz spannende Sendung und es ist auch nicht schlimm, dass die länger gedauert hat. Und nun zum Schluss, ich freue mich wie immer über Weiterempfehlungen, Likes und wenn ihr in Zukunft wieder reinhört, wenn es heißt, hol den Wein, es geht um dich. Herzlichen Dank.
Danke, Olli.
Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.